Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mein Herz bellt, das Interview. Schön, dass du auch heute wieder dabei bist. Heute geht es um ein ganz spezielles Thema und um ganz spezielle Hunde. Obwohl, ist nicht jeder Hund ganz speziell? Heute geht es um Arbeitshunde. Also Hunde, die definitiv dafür gezüchtet wurden, den Menschen bei irgendeiner Tätigkeit zur Seite zu stehen. Was sind Arbeitshunde? Warum gibt es Arbeitshunde? Warum sind Arbeitshunde so schön und trotzdem nicht vielleicht für mich geeignet? Das alles und noch viel mehr erfährst du in diesem Interview mit der lieben Silvia. Silvia, erstmal herzlich willkommen und schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Bevor wir jetzt in die Thematik einsteigen, stell dich doch bitte unseren Zuschauern einmal vor.
Vielen, vielen Dank für die Einladung, liebe Anja. Ja, mein Name ist Silvia Schulze. Ich wohne südlich von Hamburg, habe dort auch eine mobile Hundeschule. Seit 2005 arbeite ich hauptberuflich als Hundetrainerin, aber vorher in Schleswig-Holstein, da so meine ersten 7 Jahre und dann jetzt südlich von Hamburg aus familiären Gründen. Ich arbeite über positive Verstärkung, versuche fair, bedürfnisorientiert und freundlich mit den Hunden umzugehen, was nicht heißt, dass Hunde keine Grenzen gesetzt bekommen. Ja, ein Hund muss selbstverständlich gehorchen und wissen, wann Nein ist. Das gehört alles dazu. Und mein Hauptjob ist halt, ganz normale Hundehaltende anzuleiten, wie sie ihren Hund trainieren können für den Alltag. Also ich arbeite vornehmlich mit den sogenannten Endverbrauchern. Also nicht mit Kolleginnen, sondern wirklich mit Ersthundehaltenden oder auch schon seit Jahren Hundebesitzern, aber einfach nur Hundebesitzern und das dann auch vornehmlich. Nämlich mit Familienbesitzern.
Das hast du jetzt so schön gesagt, mit dem Endverbraucher. Ja. Und Ersthundehalter, das Wort fiel also auf. Wir sprechen ja jetzt heute über das Thema Arbeitshunde. Hängt das vielleicht irgendwie aufgrund deiner Erfahrung als Tätigkeit im Bereich des Hundetrainings damit zusammen, dass dir dieses Thema so am Herzen liegt? Oder wieso möchtest du gerne gerade über dieses Thema sprechen, weil Arbeitshunde sind ja schon Spezialisten, sie sind Spezialisten. Und wieso liegt dir dieses Thema dann so am Herzen? Weil du vielleicht so viele Hunde bei dir in der Hundeschule hast, oder?
Ja, also ich habe gar nicht so viele richtige Arbeitshunde in der Hundeschule, ein paar aber schon. Ich sehe aber häufig spezialisierte Hunderassen. Mir liegt es am Herzen deswegen, weil ich Hunde faszinierend finde und gerade die spezialisierten Rassen, das Verhalten, die Mechanismen, die genetisch einfach eingebaut sind in die Hunde sozusagen. Das ist halt so, manche Dinge laufen von selbst, das sind genetische Programme, das ist jahrelang selektiert. Mich fasziniert das. Und ich glaube, dass sehr, sehr viele Hunde nicht gesehen werden, gerade von den Arbeitshunderassen. Und die sind dann in Privathand, weil sie so schön sind, ob das der silberne Weimaraner ist, ne, der wunderschöne Hund, natürlich. Aber ja, ein schöner Teller macht nicht satt und kann viele Probleme machen. Und es ist halt auch manchmal dann für die betroffenen Familien sehr, sehr schwierig, so einem Hund gerecht zu werden, weil man sich gar nicht vorstellen kann, was es heißt, so einen Jagdspezialisten im Haus zu haben.
Ich habe jetzt mal eine ganz platte Frage. Ein Hund ist ein Hund ist ein Hund. Mhm. Gibt es da tatsächlich Unterschiede? Das heißt, weil du jetzt gerade die Jagdhunde genannt hattest, ist das ein anderer Hund als beispielsweise ein Hütehund, als ein Familienhund, als ein ich weiß nicht was, Punkt, 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 Hund? Gibt es da tatsächlich Unterschiede oder sind es kleine Bausteine, die letzten Endes den Jagdhund vom Familienhund unterscheiden? Weil Hund, das Label Hund, klebt ja letzten Endes so auf allen drauf.
Na klar. Und letztendlich muss ich auch, egal was für eine Rasse-Mix ich habe, immer mit allem rechnen. Ja, also nur weil ich einen Berner Sennenhund habe, der klassischerweise nicht jagen geht, klassischerweise keinen großen Radius hat, heißt das nicht, dass ich noch nie jagende Berner Sennhunde im Training hatte. Ja, weil und zwar wirklich passioniert. Das ist
dann immer der Hund, der die Rassebeschreibung halt nicht gelesen genau. hat.
Genau, das sage ich dann auch immer. Genau. Haben wir nicht vernünftig drüber gesprochen beim Einzug.
Genau.
Also wenn ich mich für einen Hund entscheide, muss ich halt mit dem Komplettprogramm rechnen. Es kann alles passieren. Ich hatte auch schon mal einen Border Collie im Training, der immer Kaninchen gebracht hat, wo die Bezugspersonen erst dachten, er würde immer tote Kaninchen finden. Und ich dann gesagt habe, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass das tote Kaninchen waren. Ja, das ist halt, aber ich habe ja einen Hütehund. Und ja, normalerweise ist das so, aber ne, auch nicht jeder Border Collie ist zum Hüten geeignet, so wie nicht jeder Deutsch-Drahthaar wirklich für die Jagd geeignet ist. Das aber umgekehrt eben auch, nur weil ich mir eine Showknolle gekauft habe, also eine Showlinie, heißt das nicht, dass der sich nicht benimmt wie eine Arbeitslinie. Also man muss immer mit allem rechnen und darauf vorbereitet sein.
Das heißt, letzten Endes ist ein Hund und ist ein Hund, aber
und
jeder
Beutegreifer
Hund hat das Komplettpaket inhärent. Mhm. Dieses Komplettpaket letzten Endes bei dem einen oder anderen ausfällt, das entscheidet dann die Genetik. Also das ist dann wahrscheinlich der, weil wir hatten, das, ich musste gerade so schmunzeln, wir hatten früher auch Dackel gehabt. Der eine war tatsächlich jagdlich geführt. Und der andere war Freund mit Häschen und Vögelchen und allem. Sorry, im Hintergrund müssen natürlich prompt Netti und Pöppi mal eben so ein bisschen spielen. Wir haben hier auch keinen Platz und die können auch nicht woanders hingehen. Gut, das nur so am Rande. Das heißt, wenn ich mir einen Hund hole, der ist ein Komplettpaket. Oh, da gibt es also Hunde, die haben alles, was ein normaler Hund hat. Und da gehört auch bei einem, in Anführungsstrichen, nicht ausgewiesenen Jagdhund durchaus auch Jagdverhalten dazu. Bei einem nicht ausgewiesenen Hütehund gehört vielleicht das Hüteverhalten dazu. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, umgekehrt funktioniert es auch. Das heißt, ein Hund, der eigentlich ein Jagdhund ist, kann durchaus sagen, nein, ich liebe alle Häschen und ich jage dich. Habe ich das so weit richtig verstanden?
Ja, genau so. Und nur weil ich einen kenne, der es nicht tut, heißt das nicht, alle anderen sind auch so. Ja, oder nur weil ich einen alten Hund kenne, also ich kenne das von meinem Kettle Dog noch sehr gut, ab 8 war der einfach groß, also nur noch großartig. Da hat mir jeder erzählt, was für ein toller Hund. Und wo ich so dachte, mit 2 hättest du den nicht haben wollen. Ja, also da war nämlich ein stinknormaler Kettle Dog mit allem, was die so können. Also mit den positiven Seiten, aber auch mit den Seiten, die einem das Leben ganz schön schwer machen können. Und der war halt sehr gut trainiert. Und je älter sie werden, ist ja wie bei uns auch, irgendwann werden sie ja auch weiser.
Und, ja, also zuletzt ist klar, Silvia, ist klar.
Ja, aber da ist es eben auch. Und als wir nachher dann ab 10, 11, haben mir dann die Leute, oh, der ist so toll, der ist so toll. Ich so, ja, du bewunderst gerade einen Rentner. Du möchtest keinen Kettle Dog haben. Ganz sicher nicht. Und Rentner zählen nicht. Also die sind halt, naja, die sind bezaubernd, absolut. Aber ja auch mega abgeschwächt. Ne? Also das hatte ja nichts mehr, der konnte bei allem stehen. Also der konnte das vorher auch, aber da dann auch von alleine. Und natürlich, weil die sich dann auch überlegen, wenn ich jetzt renne, habe ich wirklich Spaß oder tut's weh? Also das sind ja auch so Dinge, was dann einfach im Alter kommt. Und naja, das war halt auch so. Und das war ein genialer Hund. Ich mag diese Hunde, ich mag das ja. Ne? Aber man muss es eben auch mögen. Und wenn ich solche Hunde habe, jetzt habe ich einen Working Kelpie und einen Sheltie. Wenn ich mich dafür entscheide, so einen Hund zu adoptieren, dann muss ich bereit sein, mich auf Hundeverhalten einzustellen, was nicht der Norm entspricht. Und der Norm entspricht bei solchen Hunden auch Deutsch-Kurzhaar und so weiter einfach nicht, dass die immer bei Fuß gehen können. Die arbeiten in einem riesen Radius mit einem wahnsinnigen Bewegungsdrang. Denen immer zu sagen, du bleibst hier in meinem 2-Meter-Radius, das ist in meinen Augen null bedürfnisorientiert. Das finde ich fürchterlich. Ja, also, weil das, naja, wenn man sich mal anguckt, wenn man sich mal Hüteveranstaltungen auch anguckt, auch von den Arbeits-Border-Collies, was die für Strecke machen, also in einer Geschwindigkeit und was die da zurücklegen oder sich auch einfach anguckt, was machen denn die Hunde, wenn sie arbeiten, dann muss einem einfach klar sein, dass die ein bisschen anderen Bewegungsdrang haben als beispielsweise ein Golden Retriever aus einer Showlinie, der wirklich nett neben einem laufen kann und damit total glücklich ist und wirklich glücklich und zufrieden ist. Das sind aber... Naja, das ist, als wenn ich mit meinem kleinen Skoda mit einem Ferrari mich vergleichen möchte. Das haut nicht hin. Auf einen Ferrari, da tippt man, also schätze ich mal, habe ich mir, also stelle ich mir so vor, da tippt man aufs Gas und ist weg. Bei meinem Skoda muss ich treten. Ja, das ist, und die Arbeitshunderassen sind halt eher dann der Ferrari. Da kommt ein kleiner Auslöser und die sind on. Und die klassische... Der klassische Molosser steht noch und guckt.
No, und sagt, was war denn da? Ich habe deutsche Doggen gehabt, die jagdlich sehr motiviert
waren. Ja, ich weiß, die gibt es auch.
Haben ihre Rassebeschreibung leider auch nicht geliehen. Genau,
ich sage ja, aber der klassische...
Genau. Du hattest mir jetzt gerade das Stichwort gegeben. Du lebst aktuell mit einem Working Kelpie zusammen, also ja, der Rasse. Mhm. Ich habe da mal was recherchiert. Ich lese jetzt mal was vor. Kelpies sind sehr eifrige, temperamentvolle und agile Hunde. Erziehen Sie Ihren Kelpie mit konsequenter Erziehung, was auch immer das sein mag, kann er aber auch sanft, ruhig und folgsam sein und eignet sich daher auch als Familienhund. Er mag Kinder und folgt der eigenen Familie sehr treu und anhänglich. Mhm. Fremden gegenüber begegnet er aber mit einem gewissen Misstrauen. Dennoch gilt er trotz seiner hohen Wachsamkeit und Furchtlosigkeit nicht als Schutzhund. Artgenossen steht der Kelpie recht aufgeschlossen und kontaktfreudig gegenüber. So verläuft nach einer üblichen Eingewöhnungsphase auch das Zusammenleben mit anderen Hunden in der Regel friedlich. Quellenangabe, Zooplus. So, also ich finde, der Hund liest sich ja mal richtig mit und unkompliziert.
Ja, ich sag
das nur toll, dass der mir folgt, dass der meine Kinder mag. Ich habe auch kein Problem damit, wenn der Fremden gegenüber eher etwas misstrauisch ist. Können solche Rassebeschreibungen dann eventuell dazu verleiten, sich den falschen Hund zu holen? Ich plaudere jetzt mal aus meiner kleinen Tasche. Ich weiß, dass eine liebe Bekannte von mir damals sich einen Sloughi geholt hat. Und warum? Weil das falsche Bild im Buch dazu abgebildet war. Ja, es gibt nichts, was es nicht gibt. Ich meine, wir haben uns damals wenigstens bewusst für die deutsche Dogge entschieden. Aber solche Rassebeschreibungen, jetzt beispielsweise von einem Kelpie, finde ich, preisen diese Rasse doch eher an, denn dass sie von einem Kauf abraten. Wie stehst du dazu? Weil für mich hört sich das als idealer Familien- und vielleicht sogar Anfängerhund an.
Hast du schon mal eine Rassebeschreibung gelesen, wo das nicht so war? Also für mich sind das...
Der Tauke kennst du bestimmt noch, Hund aufs Herz, der redet ja von jeder Rasse ab, ne?
Ja, okay.
Aber super Buch, leider ist der Mann ja schon vor vielen Jahren verstorben, aber der hat bei jeder Rasse was zu kacken, ich sag das mal, wie es ist, ne? Und der hat auch gesagt, der Affenpinscher sieht nicht nur so aus, als wenn der beißen würde, der tut das wirklich. Also von daher, der rät wirklich von jeder einzelnen Rasse ab. Ja. Und einfach, es gehört viel mehr dazu, dass man auch solche Sachen sagt. Und natürlich, jede Rassebeschreibung, jedes Buch, egal von welchem Hund, da siehst du einfach so eine verklärte Welt.
Genau. Und dann muss man halt beginnen und sich fragen, wenn man liest, Moment, jetzt muss ich einmal ganz kurz gucken. Also die Sache ist Fremden gegenüber misstrauisch und gleichzeitig ist er furchtlos und wachsam. Also nur misstrauische Hunde sind wachsam. Also ein Hund, der in der Welt steht, also ne, der ist ja nicht wachsam, braucht er nicht, der ist gechillt und entspannt. Das heißt, es schließt sich ein bisschen aus. Also das, der kann nicht furchtlos sein. So, das wollte ich damit sagen. Ja, das passt halt nicht zusammen. Und das ist halt diese, was man bei ganz vielen Rassen ja so lesen kann. Und das liest sich alles ganz schön. Aber da sind dann immer so Begrifflichkeiten drin. Wenn man mal drüber nachdenkt, merkt man einfach, das ist Bullshit. Entschuldigung.
Oh, aber, sprich, so wie mir der Schnabel gewachsen ist, dann hier bei der Mein Herz bellt. Wir müssen hier Klartext sprechen, dass das jeder auch versteht.
Und da muss man eben gut gucken. Und Wachsamkeit bedeutet eben, naja, und andererseits ist es eben auch, dass diese Art Hunde natürlich eigenständig agieren, auch auf Bewegungsreize. Und die sind echt scheiß schnell. Also von einer Reaktionsfähigkeit super schnell. Und natürlich übernehmen die alleine. Andererseits ist es aber jetzt bei dem Kelpie und auch bei den Arbeitsbordern ja so, dass die für die Zusammenarbeit mit Menschen gezüchtet sind. Also das heißt, die zu trainieren, wenn man weiß, wie, das geht schon. Aber das ist kein normaler Hund für mal so nebenbei, sondern ich gehe nicht einfach spazieren und schalte das Gehirn aus, sondern wir machen Dinge gemeinsam. Ich gucke, welche Bedürfnisse sie hat. Also natürlich hat sie das Bedürfnis zu hüten, beziehungsweise wenn sie gestresst ist, fällt sie halt in Hüteverhalten und damit arbeite ich dann. Ich interagiere mit ihr. Da muss man Lust zu haben. Und da kann man auch nicht einfach sagen, ich habe keinen Bock, ich will ja einfach nur spazieren gehen. Also sage ich auch manchmal, weiß aber selber, dass das genauso ein Bullshit ist wie diese Rassebeschreibung. Also ich habe mir einen hochspezialisierten Hund angeschafft und lebe mit dem als Familienhund. Ohne Vieh und in einer besiedelten Gegend. Ja, also das heißt, sie wird ständig konfrontiert mit Radfahrern, Joggern, mit Bewegungsreizen halt, die einfach auftauchen, wo sie normalerweise sagen würde, Moment, ich stopp euch mal kurz, beziehungsweise treib euch mal darüber. Und als ich sie bekommen habe, war sie auch so drauf. Also die war halt schon vermittelt als Welpe und dann habe ich sie mit 16 Wochen übernommen. Und da wollte sie wirklich alles stoppen und also Fahrräder und so weiter. Das haben wir viel geübt und die ist echt richtig, richtig gut geworden. Aber das schenken einem diese Hunde nicht. Und das ist halt ganz normal. Und da muss man wirklich Lust zu haben. Und dann ist es auch wirklich egal, ob man Ersthundehalter ist oder nicht. Wenn man Lust auf dieses Thema hat und wirklich Lust auf Hund hat und sagt, das will ich auch, dann wird es super. Also ich habe häufig sehr, sehr geniale Ersthundehalter. Also wirklich genial. Viel, viel besser als die, ich habe schon seit 40 Jahren Hunde. Die sind viel anstrengender, weil das war ja schon immer so und dieser Hund ist jetzt doof. Weil die anderen haben funktioniert. Und dieser eine jetzt halt nicht. Und da ich arbeite viel, viel lieber. Dann ist es natürlich
die Schuld von diesem einen Hund.
Genau.
Und nicht.
Genau.
Ja, das ist klar. Okay. Ja. Jetzt könnte natürlich argumentiert werden, ja, die Silvia hat einen Working Kelpie. Die gibt es ja hier eigentlich gar nicht, weil wann siehst du schon mal einen Kelpie beim Spaziergang? Das gut, man könnte jetzt auch argumentieren, die deutsche Dogge ist der siebthäufigste Hund in Deutschland. Wann siehst du eine deutsche Dogge? Ist jetzt VDH-Statistik. Mal komplett irrelevant. Das heißt, nur weil ich jetzt vielleicht einen Dackel oder einen Beagle, den man ja viel, 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 viel häufiger sieht, und der Dackel ja auch so der Urbayer ist, wie du weißt, wir wohnen ja momentan auch in Bayern. Mhm. Sind denn diese Hunde dann auch aufgrund ihrer Größe und allem vielleicht dann einfachere Hunde? Eine Sekunde mal eben, ich muss mal ganz kurz da für Ruhe sorgen, Sekunde. So, das heißt, weil ich ja jetzt viel häufiger einen Dackel sehe, viel häufiger einen Beagle sehe, die Hunde außerdem kleiner sind und ja auch entsprechend oft in Hundeschulen vertreten sind, wenn ich mir als Ersthundebesitzer so einen Hund hole, dann bin ich auf der Nummer sicher, obwohl so Beagle ist Meutehund, Dackel ist ein Jagdhund, sind die dann doch sicherlich einfacher als ein Kelpie, weil den sieht man ja auch gar nicht so oft hier, oder? Danke, klare Antwort, Silvia, ich suche mal gerade die nächste Frage raus. Passt schon.
Also, natürlich gibt es auch da Sonne und Sonne. Ja, also ich habe auch schon tatsächlich Beagle im Training gehabt, die super, also die konnten super frei laufen, alles toll. Das ist aber nicht der Klassiker. Also das hat auch einen Grund, warum man die meistens angeleint sieht. Und beim Dackel ist es sehr ähnlich. Also beim Dackel, finde ich, ist es sehr, sehr unterschiedlich tatsächlich. Da habe ich wirklich schon einige gehabt, die ziemlich einfach zu trainieren sind. Aber ich habe noch häufiger diese tragischen Fälle von wirklichen jagenden Dackeln im Training. Häufig, wenn ich dann frage, wo kommt denn der her? Ja, das war der letzte bei so einem Jäger und den habe ich dann gekriegt. Und häufig dann auch noch an Rentner, also die auch von der Reaktionszeit das einfach gar nicht mehr leisten können. Also es wird ja einfach schlechter, wenn man älter wird. Das muss man sich mal eingestehen. Man kommt auch schlechter rauf und runter und ein Dackel ist sehr klein. Und es ist so, also ich hatte schon ganz oft Beagle in der Welpenschule. Da wollten wir spielen lassen und dann habe ich nur gesehen, was die Beaglechen gemacht haben. Also wir reden jetzt von einem 12, 13, 14 Wochen alten Hund, ne? Also wo die echt noch so sind. Naja, die Beagle suchen Fährten. Also die gehen aus der Gruppe raus und suchen sich eine Fährte und das machen Dackel ähnlich. Und ganz krass war mal, das Bild werde ich auch nie vergessen, da hatte ich einen Dackel und einen Beagle-Welpen gleichzeitig in der Welpengruppe und die haben wirklich gesagt, Kindergarten, lass mal was Richtiges machen. Und ich habe dann nur die Bezugsperson, weil die waren am Quatschen. Ich sage vorher schon immer, wenn Freispiel ist, ist nicht Quatschen, sondern ist auf den Hund achten, weil ich arbeite an öffentlichen Plätzen. Also so oder so, Freispiel, also ist ja nun gerade die Zeit, wo man seinen Hund ja auch vielleicht beschützen muss und irgendwie eingreifen muss. Aber an öffentlichen Plätzen ist halt kein Zaun drum, nicht? Und die beiden sind wirklich so schnurstracks auf eine Wildfährte und haben sich weggeschnüffelt. Also beide so zielstrebig, dass ich wirklich, ich so, ihr holt jetzt sofort eure Hunde zurück, weil die sind sonst weg. Die hörten auch nichts mehr und die mussten angeleint werden. Und das habe ich häufiger. Und ich habe es auch gerade bei diesen Rassen sehr, sehr häufig, dass die, also beim Dackel noch ausgeprägter, gar nicht wirklich so Interesse an Spiel mit anderen Welpen haben, selbst wenn ich kleine Hunderassen mit dabei habe. Also es hat gar nichts damit zu tun, ja kein Wunder, da waren ja nur Labbis und so in der Größe, sondern auch wenn ich, was weiß ich, Havanesen mit dazwischen habe und so weiter, dass die wirklich schon viel eher sagen, das ist Kindergarten, ich mach mal Hundesachen.
Ja, und aber das hast du gerade so schön gesagt, ich mach mal Hundesachen, ich mache ja die Sache, für die ich seit über Hunderten von Jahren selektiert wurde. Ja. Und nur weil ich klein bin, heißt das ja nicht, dass ich nur eine kleine jagdliche Veranlagung habe.
Nein.
Der ist ja nicht ohne Grund so gezogen worden, wie er jetzt gezüchtet wird, weil er soll ja in einen Dachsbau oder in einen Fuchsbau oder in einen Kaninchenbau. Genau. Wäre der Fuchs so groß wie ein Tiger, dann hätten wir doch einen Dackel größentechnisch gesehen.
Das wären aber auch ganz schön große Löcher.
Ja, wo ist dann der Hundehalter? Huch, der Kaninchen. Und wer weiß, was das für ein Hund war, der da gebuddelt hat. Nein, aber Spaß beiseite. Das denken die Leute. Und es ist so traurig, wirklich traurig, dass ich dir da zustimmen muss, dass ältere Hunde bevorzugt Dackel haben.
Ja. Ja,
ältere Hunde haben, ältere Menschen haben bevorzugt Dackel, weil das ist ja so ein netter Kleiner, den kann man sich mal unter den Arm klemmen, wenn was ist. Wenn der mal zieht, ja mei, dann ziehen da, was weiß ich, ein großer, der hat vielleicht so 10 Kilo. Mhm. Bei einer Oma bringt der dann auch schon mal 20 Kilo vielleicht auf die Waage.
Ja, leider ja. Aber dann jagt er auch nicht mehr so schnell.
Das hat einen Vorteil, weil dann ist er und langsamer, weil er kann nur noch rollen. Nein, das ist jetzt, ihr versteht das da draußen, das ist jetzt alles ein Witz, ja. Aber nur weil ein Hund klein ist, ist er nach wie vor ein Jagdhund und hat seine Bedürfnisse. Es
ja,
ist
absolut.
Ein Bedürfnis. Das ist nicht, was er sich aussucht. Der ist mit diesem Programm schlicht und ergreifend auf die Welt gekommen. Ja, und wenn wir dieses Bedürfnis nicht dem Hund ermöglichen können, Stichwort Enrichment, das würde jetzt zu weit gehen, darüber zu sprechen, können wir gerne auch mal drüber sprechen, dann habe ich einen gefrusteten Hund und einen gefrusteten Hundehalter. Das ist natürlich nicht gut. Und Wäre das denn da, das haben wir vorhin schon mal kurz angesprochen, tatsächlich die Lösung, wir trennen einfach. Wir machen mal eine Showlinie und wir machen mal eine Arbeitslinie. Und die Showlinie ist so gemütlich und nett, sieht aber der Arbeitslinie sehr ähnlich, hat aber nicht diese Veranlagung mit dem, ich möchte arbeiten, egal was. Ich möchte Enten aus der Pfütze holen, ich möchte Schafe hüten, ich möchte Fährten lesen, was auch immer. Ist das eine Option? Ist das wirklich eine Option?
Kann, muss nicht. Also das ist ja wieder das. Also ne, das ist wie bei den Shelties, wo immer wieder viel zu große rauskommen, weil der Collie durchkommt. Also was ja überhaupt nicht schlimm ist. Aber passiert halt. Ne, also ich habe einen Sheltie im Rassestandard und alle denken, der ist Bonsai. Also ja, sie ist im unteren Rassestandard, aber sie ist normal groß. Aber die meisten Menschen haben die viel größer abgespeichert, weil meistens zu große Shelties durch die Gegend laufen. Das ist, ich hätte gerne zu großen gehabt, ne, hab aber, also das ist jetzt überhaupt nicht wertend oder irgendwas, aber das ist halt unser Bild, was wir so haben. Und aber das Zuchtziel ist ja nicht das. Und vom VDH verpaart werden die zu großen auch nicht. Und trotzdem haben wir immer wieder zu große Shelties. Kommt immer wieder durch. Und so ist das ja mit dem Verhalten auch. Kommt halt immer wieder durch. Und ich habe auch Aussies im Training, die könnten vom Wesen her auch viel mehr Border Collie sein, also weil die ganz, ganz fein sind und viel sensibler als der klassische Australian Shepherd. Also sie sind ja alle sensibel, aber der Border Collie ist ja nochmal eine Spur schwieriger. Der Australian Shepherd ist da ja schon ein bisschen mehr Haut drauf und in der Regel. Ne? Es ist immer so schwierig zu sagen und es ist alles so fließend eigentlich. Man muss gucken, wo man den Hund herbekommt und man muss einfach schauen, auf was habe ich denn Bock und habe ich Lust, mich im Zweifel mit solchen Thematiken auch zu beschäftigen. Oder ich nehme einfach mal keinen Welpen, sondern einen erwachsenen Hund. Den kann ich mir anschauen, da kann ich Fragen stellen. Also das muss ja nicht sein, dass man diesen Hund irgendwo hernimmt, wo man nichts weiß, sondern es gibt ja immer wieder, also es gibt ja Border Collies in Not, Aussies in Not, Kelpies in Not, wo die Hunde auch aus Familien kommen und wo man ganz genau weiß, was mit dem Hund ist. Und das kann man sich dann ja anschauen, ob das zu einem passt oder nicht oder irgendein Mix. Und es gibt, also ich kenne ganz, ganz tolle Arbeitslinien bei den Border Collies, die sind mega und überhaupt nicht problematisch draußen zu führen. Also wenn sie denn vernünftig geführt werden.
Naja, da haben wir ja halt auch dann nochmal die Problematik. Züchten heißt in Generationen. Generationen ja. Denken. Ja. Ja. Und es kann immer noch sein, dass bei Generation 25 mal wieder das vom ganz am Anfang durch. Ja. Das ist Genetik, Leute. Ja? Ja. Also da können wir nicht uns unseren Modellhund modellieren. Das Einzige, wo wir modellieren können, leider, ist die Optik. Mhm. Aber mit der Optik geht immer spezielles Verhalten und spezielle gesundheitliche Probleme auch einher. Ja. Das spielt alles zusammen. Das darf man nicht vergessen. Ja, und deswegen, wenn man was trennt, sage ich mal, also Showlinie und Arbeitslinie, heißt das nicht, dass ein Hund von einem, sagen wir mal, von einem guten Züchter, ja, gerne von einem guten Züchter, der jetzt schon in der 10. Generation nur Showlinie züchtet, dass da nicht ein Welpe bei ist, der definitiv ein Arbeitstier ist. Punkt, Ende Gelände. Und jeder Hund, egal wo er fällt auf dieser Welt, ist ein Individuum. Das Einzige, was man sagen kann, der gehört dieser oder jener Rasse an, wenn es kein Mischling ist, ja, aber alles sind individuelle Hunde, das sind alles eigenständige Persönlichkeiten. Wir sind alles Menschen und trotzdem können wir uns nicht vergleichen. Und das ist bei den Hunden ja letzten Endes auch so. Und von daher sehe ich jetzt, das sind so meine Meinung, die Problematik mit dem, wir trennen das mal, auch als kritisch. Weil das, was über Jahrhunderte rausselektiert wurde, habe ich nicht innerhalb von ein paar Generationen eliminiert, indem ich Hunde, die vielleicht nicht ganz so gerne jagen, verpaare. Also das kann man sich mal schön von der Backe streichen und außerdem hole ich mir im Zweifelsfall andere Probleme rein. Nicht nur im Zweifelsfall, ich hole mir andere Probleme rein, die ich so gar nicht überreißen kann, wenn ich das einfach so mache, indem ich sage, der jagt nicht, kommt alles raus, was nicht jagt. Kann sein, muss nicht, de facto können aber ganz andere Probleme auftreten. Jetzt hattest du vorhin schon mal gesagt, Hundehalter, die seit 40 Jahren Hunde haben. Wir haben jetzt erst seit 23 Jahren Hunde, eigene, vorher haben wir natürlich auch Hunde gehabt. Und die Problematik ist oftmals, das höre ich auch, ja, ich muss dem das nur früh genug abgewöhnen. Also unerwünschtes Verhalten abgewöhnen. Zwei Sachen, wo ich schon im Strahl von mir lassen könnte, weil unerwünscht ist das Verhalten ja prinzipiell erstmal nur für mich. Für den Hund ist das durchaus sinnvoll und der ist damit auch geboren worden. Und abgewöhnen, ich kann mir vielleicht das Rauchen abgewöhnen. Ich weiß es nicht, ich habe noch nie geraucht, aber ich weiß, man kann sich das abgewöhnen. Ich weiß aber auch von Rauchern, die jetzt nicht Raucher sind, dass das ein verdammtes Stück Arbeit ist und dass die Ersatzbefriedigungen bekommen haben. Ja, ich will jetzt nicht sagen, was wir da gemacht haben, ist auch letzten Endes egal. Aber wenn ich doch eine Sache nicht möchte, kann ich das nicht einfach unterbinden, sondern ich muss doch, denke ich mir, für eine vernünftige Alternative sorgen. Das heißt, ja, ich sollte nach Möglichkeit wahrscheinlich früh anfangen, also im Welpenalter vielleicht schon anfangen. Aber wie fange ich an und was sollte ich denn tun? Und was sollte ich auf keinen Fall tun?
Naja, also was ganz wichtig ist, ist, dass man sich vorher wirklich mit dem Thema Hund auseinandersetzt. Vielleicht dann auch mal seinen HundetrainerInnen glaubt, wenn die sagen, pass auf, ich sehe da was. Das ist jetzt alles noch niedlich, aber da würde ich mit arbeiten, weil das wird Jagdverhalten. Weil diese Menschen ihren Job meistens schon länger machen und schon mal vielleicht auch wissen, was sie tun und gar nicht immer alles dramatisch reden wollen, sondern wirklich das so meinen, wie es ist. Und natürlich, wenn ich sehe, mein Hund zeigt Ansatzverhalten zum auf Fahrräder reagieren, jetzt insbesondere, das hat selbst mein Sheltie gemacht, als sie klein war. Ja, also irgendwann in der Jugendentwicklung hat sie gesagt, warte mal, Fahrräder kann man doch auch verfolgen. Bei Fee war die Pubertät wirklich niedlich, ne? Also das war einmal Fahrräder verfolgen, dann hat sie nochmal gesagt, Autoreifen gehen auch. Naja, das habe ich wirklich mit Leine festhalten, klicken, füttern und dann war das durch. Und dann war ihre Jugendentwicklung noch, dass der Rückruf auf einmal statt 3 Sekunden 7 Sekunden gedauert hat. Das war, also Fee war wirklich, Fee ist Fee. Da ist der Name Programm von Anfang an und das ist total toll. Und ich weiß aber auch, was für ein Geschenk das ist. Ja, und natürlich ist die auch sofort immer gleich so, ich habe da immer gleich trainiert natürlich und das nicht erst mal laufen lassen, sondern habe direkt das gesehen und direkt meine Klicks gesetzt, die Leine dran gemacht, mir die Situation gesucht und das so trainiert, wie ich es brauchte und geguckt, was ich stattdessen machen kann. Das ist ja auch immer ganz wichtig, dass wir wissen, was wir stattdessen machen. Beim Kälbchen ist das schon ein bisschen herausfordernder, logischerweise. Weil die eben auch keine Schullinie ist, also die Working Kelpies und die Australian Kelpies, die sind schon wirklich unterschiedlich, ja auch von der Optik her. Die sehen auch anders aus und ich habe durchaus schon hütende Australian Kelpies gesehen, die auch an Rindern gearbeitet haben. Das heißt nicht, dass die das nicht können, aber die sind nicht ganz so krass im Hüteverhalten. Also in der Regel, ja, da hat man auch alles und das sind auch Arbeitshunde und die müssen wirklich vernünftig trainiert werden und da sollte man auch gut gucken, welche Bedürfnisse die haben und so weiter. Und damit ist auch nicht gemeint, die müssen 8 Stunden am Tag am Fahrrad laufen und die dann nochmal 8 Stunden Bällchen spielen. Das geht nicht nur um das Körperliche. Natürlich müssen die auch laufen, aber und jetzt habe ich vergessen, was die Ausgangsfrage war. Scheiße, Entschuldigung.
Die Ausgangsfrage bzw. der Ausgangspunkt war, ich muss das meinem Hund schlicht und ergreifend nur früh genug abgewöhnen.
Ja, abgewöhnen geht halt nicht, weil das ist genetisch fixiert. Das soll da sein, das ist gewollt. Und wenn ich mit meinem Hund, also der klassische Jagdhund, lebt nicht mitten in der Stadt. Also der arbeitet beim Jäger. Also normalerweise früher war das so, also mittlerweile gibt es auch ganz viele Jäger in der Stadt, die dann draußen Revier haben, aber früher waren das ja die Bauern, die auch die Jäger waren und dann auch so gelebt haben. Also das heißt, die Jagdhunde lebten früher im Zwinger und wurden dann mit ins Revier genommen. Und wenn die ganz viel Glück hatten, durften die im Flur in der Diele schlafen. Wenn die nicht so viel Glück hatten, halt nicht so. Aber die hatten gar nicht diese ganz vielen anderen Reize und hatten dann auch ein Revier, wo gar nicht so viele Spaziergänger und so weiter unterwegs waren, beziehungsweise waren mit ihrem mit ihrer Bezugsperson dann ja auch draußen unterwegs, naja, da wo wir sowieso nicht hin dürfen oder auch zu Uhrzeiten, wo wir in der Regel da gar nicht mehr unterwegs sind. Also die leben einfach nach den Bedürfnissen auch und werden dann bedürfnisorientiert auch gearbeitet. Das machen wir aber nicht. Wir sagen, ich habe einen Working Kelpie, der kriegt kein Vieh, also ich jetzt. Dafür darf der Fahrradfahrer vorbeilassen. Autofahrer vorbeilassen, der darf einfach alles vorbeilassen, was sich bewegt, wo er normalerweise drauf reagieren würde und das stoppen würde. Und wenn ich da einfach nur sage, ich will das nicht, naja, dann wird die mir irgendwann in die Hose beißen. Also die weiß ja gar nicht, was sie tun soll. Sprich, man muss schon bereit sein, sich zu überlegen, was kann der Hund denn stattdessen machen und welches Verhalten könnte denn jetzt dazu auch passen. Also nicht, ja, dann kann er ja Sitz machen. Nee, Sitz passt nicht zu, ich stoppe bewegungsfrei. Also es ist ja ganz häufig, ich habe das auch, dass ich Kunden ins Training kriege, die waren bei Kollegen wegen beispielsweise unerwünschten Jagdverhalten. Was habt ihr gemacht? Ja, Sitz und Platz. Das ist schön. Dann kann er jetzt ja gut Sitz und Platz. Das passt aber ja nicht zu, ich will jagen gehen und ein Reh verfolgen. Sondern das, nee, das ist immer dagegen gearbeitet.
Ja. Ja, das heißt, ich muss ja, wenn ich etwas weglassen möchte, was beim Hund genetisch veranlagt ist, muss ich ihm eine artgerechte und passende, also sprich bedürfnisbefriedigende Alternative geben. Das heißt jetzt nicht, dass er statt dem Reh dem Hasen hinterherrennen soll.
Genau.
Damit nicht. Nee, deswegen sage ich das mal lieber so klar. Aber das heißt, mein Hund möchte hetzen in dem Moment, mein Hund möchte vielleicht auch packen. Und im schlimmsten Fall will er auch zerfetzen. Also der läuft mal diese ganze Kette, die da einfach genetisch hinterlegt ist, durch. Dass da Sitz und Platz nicht reinpasst, das sollte jeder jetzt verstanden haben. Vielmehr sollte sich aber jeder überlegen, was passt denn? Könnte ich eine Reizangel rausholen oder ein Zergelseil oder keine Ahnung was? Leute, strengt da draußen eure Köpfe an.
Genau, und dazu muss man halt bereit sein. Bin ich bereit, auch Dinge mit rauszunehmen? Also, ne, oder will ich einfach nur lässig spazieren gehen mit meinem Kaffeebecher in der Hand?
Ja, also, das kann ich mit am besten einem Steiftier. Ja. Weil das braucht definitiv keine Aufmerksamkeit. Der wird mich auch nicht überraschen, indem der jagen geht, einem anderen Hund verbellt oder einen Jogger in die Hose beißt. Ja. Ansonsten ist bei mir immer die Regel, ich habe mein Handy dabei für Notfälle, das gebe ich zu, falls ich mich mal wieder verlaufen habe, weil dann bringt es mich nach Hause. Mein Orientierungssinn ist gleich null. Ich heiße ja auch nicht Kolumbus und der ist auch schon falsch angekommen. Ja, aber viel wichtiger ist, ich habe meine Sinne beim Hund und nirgendwo anders. Beim Hund zu 95% und 5% mal so ein bisschen Umwelt, weil die kann ich ja mal so gar nicht konzentrieren. Kontrollieren. Ja, und darauf muss ich mich selbst bei meinem Puppy, der ja nur ein Mischling ist und laut Gentest eigentlich kein Jagdhund, wobei Ridgeback würde ich jetzt auch schon so ein bisschen zumindest tendieren, aber der sieht ganz anders aus. Er sieht aus wie eine Bracke, wie eine ungarische Bracke. Das heißt, bei diesem Hund muss ich trotzdem meine Augen da haben. Wo ist der? Wo sind die Ohren? Wo ist die Rute? Da, wo mein Hund seit 3 Sekunden hinguckt, wird es schon gehen. Was ist da und warum guckt er da hin? Und das kann ich nicht, wenn ich mit einem Kaffeebecher oder einem Smartphone beschäftigt bin. Und das ist genau das, was du sagst. Der Spaziergang ist nicht für mich. Der ist für meinen Hund. Der ist eine Bereicherung für meinen Hund. Und wenn ich draußen quatschen will, dann sage ich meiner Freundin Bescheid und sage, du, ich war gerade mit meinem Hund unterwegs, der ist ausgelastet. Lass uns mal ins Städtchen fahren von mir aus, oder? Wie siehst du das?
Ja, oder man macht halt die Leine dran und quatscht dann. Das geht ja auch. Also davon sterben Hunde ja auch nicht, wenn sie mal ein bisschen angeleint durch die Gegend laufen. Ne? Und ja, kommt dann ja auch wirklich auf den Hund drauf an. Also und je älter sie werden, also ab 10 wird es ja auch, dass man dann tatsächlich. nein, ich kann auch so, ich kann auch mal weggucken, wirklich. Ne? Und das geht. Aber natürlich überlege ich mir, wann und wo ich das mache und setze mich dann auch auf den Baumstamm und starre. Aber ich weiß, wo ich mich verlassen kann und wo nicht. Und bei meinem Kettle Dog konnte ich das in dem Alter, wie Jake jetzt ist, auf gar keinen Fall machen. Ne, weil der hat dann gesagt, wenn irgendwo was aufgetaucht ist, ich schieße los und vertreibe es.
Ja,
Das
und das
macht sie nicht. Sie macht vorstehen, zum Glück. Aber das muss ich dann halt auch mitkriegen. Und das ist, hat halt auch eine totale Verstärkungsgeschichte halt von der 16. Woche an. Ich habe das genommen und gleich gesagt, stehen ist super. Stehen ist immer super, da komme ich hin. Und das habe ich verstärkt wie blöd. Und das ist ihr genetisches Profil. Ja, und das darf man eben einfach nicht vergessen. Und man darf auch nicht vergessen, wenn man, also ich habe das Glück, dass ich auch Menschen kenne mit Arbeitsbordern, wo ich dann auch mal zugucken durfte mit eigenen Schafen und die züchten auch und die einfach sagen, naja, diese 12-Uhr-Position, also dass die Hunde von alleine hinter die Herde laufen und sich gegenüber ihren Menschen platzieren, das ist genetisch, das bringen die denen nicht bei. Das machen die. Ja, und das geht von allein, das muss man denen nicht beibringen, nicht aus einer Arbeitslinie. Das sind die Showknollen, denen man das beibringen muss. Aber damit würden die ja auch nicht arbeiten wollen. Also kann ich auch verstehen. Also wenn ich Vieh habe und die Hunde dann auch dementsprechend benutzen möchte und auch Trails laufe und so weiter, naja, dann will man das dann ja auch relativ einfach haben. Aber das ist einfach da, so wie eben bei einem Weimaraner das Packen leider auch mit drin ist oder bei den Terriern. Ja, die sollen festhalten, das ist halt da. Und da muss man dann eben mit rechnen. Und der kleine süße Jack Russell Terrier, also da gibt es, naja, die kleinen einfachen und ich kenne aber auch echt die Kracher. Und meistens wieder bei Leuten, die einfach nur einen süßen, kleinen, lustigen Hund haben wollten. Natürlich sind die klein und lustig. Aber das sind Jagdhunde. Und
Ja,
zwar knallharte.
das wird leider oft vergessen, wie oft ein Hund nach der Optik
Ja.
ausgesucht wird und nach dem vermeintlich sich dahinter verbergenden Anspruch des Hundes. Kleiner Hund gleich kleiner Anspruch. Stimmt natürlich überhaupt nicht, stimmt überhaupt nicht. Es ist komplett irrelevant, wie groß oder klein der Hund ist. Die
Ja.
haben alle die gleichen Ansprüche. Das heißt aber, Silvia, wenn ich das nochmal zusammenfassen darf, es ist ganz wichtig, unsere Hunde haben Bedürfnisse.
Ja.
Diese Bedürfnisse sind genetisch verankert. Dafür sind diese Hunde gezüchtet worden. Bei denen läuft tatsächlich ein Programm ab, wie du jetzt auch so schön sagtest, mit dem Border Collie muss ich nicht sagen, stell dich bitte auf die 12-Uhr-Position. Der weiß das. Und das heißt, wenn ich bei meinem Hund ein Verhalten habe, was aus welchen Gründen auch immer, vielleicht weil es gefährlich für die Umwelt ist, ja? Kann ja sein, ein Verhalten habe, was für den Hund aber komplett normal ist. Ja, die Verhalten, die der zeigt, sind für die Hunde komplett normal. Und ich dieses Verhalten nicht haben möchte, dann kann ich nicht einfach sagen, Sitz, Platz, statt renn dem Reh hinterher, sondern ich muss mir überlegen, okay, der guckt jetzt gerade so, das Ohr ist so oder da und da passiert vielleicht was. Ich habe eine bedürfnisorientierte Alternative für meinen Hund.
Ganz
Und das
genau.
ist das A und O. Und ich sollte kleinschrittig mit, mein Training ist immer kleinschrittig oder sollte immer kleinschrittig aufgebaut werden. Das heißt, ich übe das mit Sicherheit nicht gerade im Wildwechsel mit dem Hund, sondern fange damit wahrscheinlich sinnigerweise zu Hause an. Das heißt, die Bedürfnisse sind da und ich als Hundehalter, Hundehalterin bin verpflichtet. Ich sage, ich bin verpflichtet, die auch zu befriedigen. Dass mein Hund sagt, okay, jetzt kriege ich halt nicht das Reh, das ich hetze, ich kriege was anderes. Oftmals hörst du ja vielleicht auch als Trainerin, na ja, wenn ich meinem Hund das erst gar nicht beibringe, das Hetzen oder das Fährten, lesen, wenn der das gar nicht kennt, dann tut er das doch auch nicht. Was sagst du denn diesen Leuten?
Ja, das leider so nicht ganz korrekt ist. Also, die tun es halt. Irgendwann tun sie es, wenn sie die Chance dazu haben. Und weil die einfach wissen, dass das gut ist und die riechen es ja. Und da spult ja schon ein Programm ab und das geht dann von alleine, das greift ineinander über.
Und das heißt, also für mich wäre jetzt wichtig, dass die Leute verstehen, auch wenn man mit seinem Hund von mir aus in einer Stadt wohnt. Also wir wohnen da, wo Jesus die Latschen verloren hat, 100 Meter weiter. Hier ist also nichts. Es gibt aber natürlich auch Hunde in Großstädten.
Na klar.
Und nur weil man in einer Großstadt wohnt, heißt das nicht, dass der Hund nicht doch jagen geht.
Oh nein, überhaupt nicht.
Nur weil da keine Rehe oder Wildschweine sind, dann jagt er was anderes im Zweifelsfall, richtig?
Ganz genau, ja, natürlich. Und es kann aber auch sein, dass tatsächlich dieser Hund aus der Großstadt dieses Jagdverhalten gar nicht so zeigt, weil eben tatsächlich nichts da ist. Und dann wird der vermittelt aufs Land. Und dann ist der Hund, der als nicht jagend deklariert war, auf einmal extremst jagend, weil der halt in dem Lebensumfeld angekommen ist, was zu ihm passt. Das habe ich schon ganz oft erlebt. Und wo dann gesagt wurde, die haben mich angelogen und wo ich gesagt habe, nein, glaube ich nicht. Ich glaube
das
wirklich
heißt,
nicht,
dass sie mich belogen. Du glaubst schon, dass also in der Stadt der Hund tatsächlich dieses Bedürfnis nicht auslebt, weil es bietet
nicht,
sich...
Nicht so getriggert wird, ja.
Nicht so getriggert wird und dann aus welchen Gründen auch immer wird der Hund dann in eine eher ländliche Gegend vermittelt mit den Worten, nee, und jagen tut er im Übrigen nicht, dass das kein Schmuh ist, sondern dass das in dem Zusammenhang tatsächlich stimmt, weil er eben nie getriggert wurde, richtig?
Also ja, und zum Beispiel mein Kettelrüde, der war 2 Jahre alt, als ich den bekommen habe, auch mit den Worten, der jagt nicht. Das stimmte so nicht. Also der hat Wildschweine gejagt.
Gut, also ich
fand das super.
Mit einer Wildsau willst du dich nicht anlegen.
Nein.
Ja, die sind echt...
Ja, ich weiß, aber er fand die super. Also der hat mir 2-mal eine Rotte rausgeholt und ist da fröhlich drin rumgesprungen und ich habe hyperventiliert. Also dieses, wenn was ist, du musst ganz ruhig bleiben und deine Stimme darf sich nicht überschlagen. Ich habe alle Regeln gebrochen, weil ich dachte so, jetzt musst du der lieben Susanne sagen, dass ihr Hund leider tot ist, den sie mir vertrauensvoll gegeben hat, der ja nicht jagt.
Ja, also da hat sich halt die Gelegenheit geboten, dann bricht das Verhalten.
Ja, und Schweine waren sein Ding. Also das ist mir 2-mal passiert und dann wusste ich es ja und dann haben wir gezielt dran gearbeitet. Der fand Schweine einfach, also so oder so, Juku wäre auf dem Bauernhof sehr, sehr glücklich gewesen. Der hätte es toll gefunden und der hat den auch nichts, also der fand Schweine einfach cool und hat die rausgeholt. Also der hat nicht versucht, da reinzubeißen, gar nichts. Die haben dem auch nichts getan. Ich würde es jetzt nicht empfehlen, auszuprobieren, wirklich nicht. Und natürlich sollen Hunde auf gar keinen Fall Wildtiere jagen und irgendwo rausholen, bitte nicht falsch verstehen. Aber manchmal passieren einfach Unfälle. Und die sind mir 2-mal passiert in unserem ersten Jahr. Das erste Jahr ist ja immer ein bisschen tricky und dann kennt man sich und dann erkennt man seine Schweine am Gang und kann das Ganze rechtzeitig ausbremsen, beziehungsweise die Signale funktionieren dann auch besser und ja, aber so kann es halt sein. Und ich bin mir ganz sicher, dass die vorherige Besitzerin, die mir gegeben hat, das auch nicht wusste. Also weil sie die Erfahrung gar nicht gemacht hat, weil die irgendwo lebte, wo gar keine Schweine waren.
Jetzt bist du ja als Hundetrainerin tätig.
Ja.
Und du hast ja von Welpe bis Seniorgruppen alles vertreten. Jetzt lass uns doch mal durchspielen. Es kommt ein Jack Russell oder ein Beagle oder ein Dackel. Ich will jetzt ja gar nicht solche Exoten wie Kelpie und Kettle Dog erwähnen. Ja? Die kommen zu dir ins Training und du siehst schon, holla die Waldfee. Und das merken auch die Hundehalter, die Familie merkt es auch, dass da irgendwie die Kommunikation nicht stimmt oder dass man sich vielleicht auch etwas anderes vorgestellt hat. Das birgt eine enorme Frustgefahr für beide Seiten, für den Hund und für die Hundehalter. Was machst du dann? Ja, also weil ich möchte natürlich, dass es dem Hund gut geht. Und ich wäre der letzte Mensch, der sagt, Sofort muss der Hund in eine vernünftige Stelle vermittelt werden. Aber was machst du dann? Wie reagierst du dann? Also wenn du den Leuten sagst, das ist ja schön, dass ihr euch so einen kleinen Hund extra geholt habt, der so eine Beschreibung hat, aber das ist offensichtlich eben doch ein echtes Arbeitstier. Wie kann man, du als Profi, diesen Leuten denn helfen und worauf müssen diese Leute sich einlassen?
Naja, genau, man muss dann offen sprechen und ich sage dann ganz klar, seid ihr bereit, euch komplett umzustellen und das Thema Hund neu zu überdenken, weil das eben nicht ist, ich gehe einfach nur spazieren und es ist dann ja auch nicht so, ich mache meinem Hund draußen ein Angebot und der sagt, yay, eine geile Idee, sondern meistens ist es dann so, dass der sagt, ich kriege gar nichts mit, da hat niemand mit mir gesprochen. Sondern man muss sich das ja echt erarbeiten. Ne? Also es klingt ja immer, wenn man sagt, ja, und dann lenkst du das Verhalten einfach um und dann ist alles hübsch, ja, genau.
Das ist die berühmte Theorie und die Praxis.
Genau, ja. Also bei meinem Ridgeback habe ich damals 9 Monate gebraucht, bis die endlich einer Pansenfährte gefolgt ist draußen. Ja, die war jagdlich so hoch motiviert, war halt schon 5 Jahre alt und wenn die eine Wildfährte hatte, war die halt weg, komplett, also sowohl als auch, ja, das musste ich auch lernen. Und ich konnte dann im Wohnzimmer ein bisschen, also in der Wohnung ein bisschen was mit ihr machen, aber die hatte auch nie gelernt, mit einem Menschen zusammenzuarbeiten. So, und wenn dann meistens, wenn es dann richtig frustig wird, hat man ja auch schon 1-2 Jahre hinter sich mit dem Hund. Das heißt, der hat auch schon nicht gelernt, dass vom Menschen eine gute Bespaßung ausgeht, dass man mit dem gute Dinge erleben kann. Also das ist ja schon verbrannt leider. Da ist schon eine kleine Lerngeschichte. Und da muss man sich dann wirklich drauf einlassen und sagen, okay, ich stelle das um, ich baue alles wirklich kleinschrittig auf. Das ist mit Arbeit verbunden. Das ist gar nicht mit mehr Zeit verbunden, sondern eine neue Struktur. Also das heißt nicht, dass ich dann auf einmal 4 Stunden am Tag für den Hund investieren muss mit Training. Überhaupt nicht, aber ich muss anders planen, ich muss meine Spaziergänge anders machen, ich muss das Training vielleicht erstmal in den Garten verlegen oder tatsächlich auf irgendeinen Parkplatz, um einen Einstieg zu bekommen, damit die vom Wild nicht so abgelenkt sind. Und wenn das ist, dann wird es ja auch gut. Oder eben, es ist irgendwann so, dass ich dann wirklich auf Abgabe berate, dass ich wirklich sage, ihr seid nicht glücklich, also das ist dann ja auch so. Der Hund ist dann eine Last, keiner hat mehr Lust, mit dem rauszugehen. Der Hund ist dauergestresst, die Leute eigentlich auch, und das sind ja keine schlechten Menschen. Also manchmal passt es einfach nicht. Also das ist ja wie mit einer Partnerwahl. Man denkt am Anfang, das ist alles super toll und ja, da sind die ersten Problemchen, das kriege ich bestimmt gewuppt. Naja, und irgendwann merkt man, nee, doch nicht. Also geht halt nicht. Und ein Hund ist ein Familienmitglied und soll ja eigentlich das Leben bereichern, eigentlich. Was jetzt nicht heißt, wenn es dann kompliziert wird, gib ihn einfach weg. Also da sollte man sich, es ist ein Lebewesen mit Bedürfnissen und die Bedürfnisse können schon ganz schön scheiße sein manchmal. Und auch wirklich belastend sein, gerade wenn so Aggressionsverhalten und so mit ins Spiel kommt, da muss man einfach mit rechnen. Und dass man da auch Gedanken hat mit, kann ich das, das kann ich alles nachvollziehen, alles schon erlebt, wirklich, das ist belastend ohne Ende. Aber es gibt meistens Wege daraus mit seinem Hund. Oder eben, man muss wirklich ehrlich sagen, und ich finde, das ist mehr Verantwortung und mehr Tierliebe, zu sagen, ich kann es nicht, ich suche ein vernünftiges, ordentliches Zuhause, ohne dass der Hund in ein Tierheim muss, sondern der wird von Familie in die nächste Familie verantwortungsbewusst vermittelt. Ist für mich mehr Verantwortung und mehr Liebe, als einfach irgendeinen Scheiß zu machen, so einen halbherzigen, wo man dann eigentlich irgendwann froh ist, wenn der Hund das Alter erreicht hat, dass er umfällt von allein. Das finde ich nicht okay. Also weil der Hund kann ja auch nicht sagen, ich ziehe jetzt aus. Ich finde es hier kacke, ich ziehe hier aus. Der kann ja nicht weg. Nein. Und Hunde können sich umstellen. Also das geht. Und das heißt auch nicht, dass diese Menschen nie wieder einen anderen Hund haben dürfen. Überhaupt nicht. Der hat halt nicht gepasst. So wie man ja auch wieder einen neuen Lebenspartner innen haben darf. Ja. Nur weil einer nicht gepasst hat. Das ist doch fair, muss man sein. Fair und verantwortungsbewusst. Und sich nicht wie... total rücksichtslos benehmen und nur an sich denken. Das geht nicht. Und auch nicht, ich habe jetzt keine Ahnung, ich habe jetzt ein Deutsch Drahthaar genommen, das hat mir nicht so gut gefallen, dann nehme ich jetzt ein Weimaraner. Nee, das ist schön. In Silber ist das natürlich viel leichter.
Nein, also das ist schon mal klar. Also das war jetzt auch sehr, sehr gut, dass das wirklich ganz klar von dir nochmal strukturiert wurde. Es ist immer traurig, wenn man diese Entscheidung fällen muss. Und es bricht mit Sicherheit auch allen Leuten das Herz, weil andere Leute, denen das nicht das Herz brechen würde, die findest du gar nicht auf der Mein Herz-Welt. Also von daher alles tutti. Und wenn dem so ist, dann habe ich die Verantwortung, das bestmögliche Zuhause für dieses Tierchen zu suchen. Ich will, dass dieser Hund die beste Chance seines Lebens bekommt. Und ja, das ist auch noch Arbeit. Aber das bin ich dem Hund auch schuldig. Und wie du auch gerade schon sagtest, nur weil es mit einem Drahthaar nicht geklappt hat, hole ich mir dann einen Kurzer. An den Locken liegt es nicht. Also so ehrlich sollte man sich ja dann selbst auch gegenüber sein. Mhm. Und jetzt mal so schön, wie man, ich glaube, im Norden sagt, jetzt mal Butter bei die Fische. Das heißt also, wenn ich jetzt so unser Gespräch mal Revue passieren lasse, ein echter Arbeitshund, also auch ein Arbeitshund, jetzt nicht die Showlinie, sondern ein echter Arbeitshund, ist nur für ganz spezielle Menschen geeignet. Das heißt, Anfänger sollten die Finger davon lassen. Sind die nur für Profis? Oder wenn es denn unbedingt diese oder jene Arbeitshundrasse sein muss, wobei ich dieses Wort muss echt hasse, man muss gar nichts im Leben außer sterben, worauf sollte ich mich dann dem Hund gegenüber fair auch einstellen? Ja, womit muss ich im schlimmsten Fall rechnen? Das Schlimmste wäre wahrscheinlich, dass das nicht klappt und ich den Hund abgeben müsste, richtig?
Ja, das wäre das Schlimmste, genau. Ja, also wie gesagt, ich glaube nicht, dass ein Anfänger das nicht kann, aber es gibt genug Anfänger, die an totaler Selbstüberschätzung leiden. So, und da den Unterschied rausfinden, das ist halt etwas schwierig. Aber ich habe, wie gesagt, Ersthundehaltende schon mehrfach bei mir aktuell im Training und schon oft im Training gehabt, und die haben genau gewusst, was sie sich, also die haben sich wirklich damit beschäftigt, haben sich gewusst, was sie ins Haus holen und haben sich auf Training eingelassen, und mega. Also wirklich richtig, richtig toll. Und auch Arbeitslinien und auf jeden Fall Krachertiere, wo einem jeder gesagt hat oder denen immer gesagt wurde, so einen Hund könnt ihr nicht nehmen und das ist nur was für Profis, und das ist ja so auch nicht richtig. Das stimmt nicht. Man muss sich auf das Tier einlassen, und was ganz wichtig ist, das Tier muss zu einem passen. Also das ist wie mit einer Partnerwahl. Und das ist, ich weiß, dass ganz, ganz viele Menschen meine Jade total, die würden sagen, was findet man denn daran toll? Ich liebe die. Ich finde das genial. Ich finde, ich weiß nicht, was ich nicht an ihr toll finde. Die ist anstrengend. Ja, die ist auch echt bescheuert. Aber ich finde die unfassbar. Also die ist so faszinierend. Und die ist, ja, ist mein Hund. Also das ist einfach so. Und das muss so sein. Und dann geht man da auch durch. Und dann geht man auch durch Probleme durch. Das muss passen. Diese Spleens, also jeder Hund hat ja, also wie jeder Mensch auch. Es gibt doch nichts Perfektes. Aber das muss halt zu einem passen. Und ich wäre halt mit anderen Sachen, also wo Kundinnen von mir Hunde haben, wo ich sage, ja, also ich finde ja Hunde generell toll. Also es gibt ja nicht, dass ich sage, nur diese Hunde sind toll. Ich mag schon wirklich gerne australische Hütehunde. Aber ich finde auch Jagdhunde, ach, egal, ich mag Hunde. Aber es gibt ganz viele, wo ich sagen würde, nein, das ist nicht mein Hund. Also ich finde den toll, der ist super, aber mit dem würde ich nicht zusammenleben wollen. Und meine Kunden sind mega happy damit. Und das ist doch gut so. Aber es ist ja auch hoffentlich so, dass nicht alle Frauen den Mann toll finden, den ich toll finde, und umgekehrt. Und aber man kann den doch nett finden. Also dass ich sage, diese Frau hat aber einen sehr, sehr netten Mann, aber deswegen will ich den doch nicht heiraten. Und genauso ist es mit den Hunden auch. Und man muss halt eben schauen, dass man einen Hund findet, der zu einem passt. Und man sollte nicht unbedingt auf die Optik gucken. Also es gibt ganz, ganz viele wirklich hübsche, niedliche Hunde. Aber man sollte wirklich gucken, wofür ist das gezüchtet, welche Probleme kann das mit sich bringen und habe ich da Lust zu? Und ich finde, das sind wir denen schuldig. Also wir schränken die eh massivst ein. Das tun wir. Ich auch, ne? Also ich habe hier diesen Spezialisten ins Haus geholt. Allerdings muss ich dazu sagen, die war vermittelt an ein Rentner-Ehepaar als Reitbegleithund. Ja, so, ne? Also ich bin nicht losgegangen und habe gesagt, ich möchte einen Working Kelpie haben, sondern ich bin zu diesem Working Kelpie gekommen, wie die Jungfrau zum Kind. Ich habe immer gesagt, also ich hätte gern einen Australian Kelpie, ich wollte gern ein Kelpie, ja, aber ich wollte die Showlinie. Und habe immer gesagt, was soll ich mit dem Working Kelpie so? Und dann kam alles anders und ich bin sehr, sehr dankbar über diesen Hund und dass ich das gemacht habe. Die war sehr, sehr fordernd, die war als Welpe wirklich hardcore anstrengend und da muss man Bock zu haben. Die legt man nicht einfach hin und sagt, entspann dich jetzt. Das funktioniert so nicht. Da muss man schon bereit sein, ein bisschen was auszuhalten. Und das kenne ich eben auch von meinen Arbeitsjagdhunderassen und so weiter. Das geht einfach anders. Die werden alle super. Aber man muss da mehr Einsatz zeigen als beispielsweise, ja, bei einem Pudel, Havanesen. Havanesen kenne ich eigentlich nur in nett. Da habe ich noch nicht einen Jagenden kennengelernt. Gibt es garantiert. Aber zum Beispiel, wenn man wirklich einen witzigen Begleithund haben möchte, der lustig ist, aber den man leicht auslasten kann. Ich finde die super. Also wenn man die leiden mag. Und in der Richtung gibt es ja noch mehr Rassen. Und manchmal muss man halt gucken, ist es jetzt echt so wichtig, ob das Fell perfekt ist oder nicht. Also ich wollte nie einen Langhaarhund, ich habe aber bewusst einen Sheltie. Ja, also weil das vom Wesen für mich passte und in die damalige Zeit, also zu dem Zeitpunkt war das perfekt für uns dazu. Also ich hatte ja den Kettledog, den durchgeknallten, und wollte nicht noch einen durchgeknallten Hund, weil mein Sohn auch erst 18 Monate alt war. Und da war ein Sheltie perfekt und ich finde die niedlich. Aber eigentlich stehe ich auf kurze Hunde. Also nur mal so.
Also, dann ist ja auch bei dir genau das passiert, was wir gerade vorher besprochen haben. Es haben sich Leute einen Welpen geholt und haben dann aber doch recht schnell gemerkt, holla die Waldfee, wir passen nicht zusammen und haben sich ja dann bemüht, einen bestmöglichen Platz zu finden. Das heißt, das passiert sehr wahrscheinlich öfter, als wir uns das überhaupt vorstellen.
Ja,
Ja,
also
also
die
in.
waren überrascht, dass der Hund mit 15 Wochen noch nicht am Pferd laufen konnte und auch nicht so richtig gut allein bleiben konnte. Und dann habe ich halt gesagt, naja, ich finde dumme Hunde ganz gut, ich nehme die mal.
Was mir jetzt noch am Herzen liegt, liebe Silvia, du hattest jetzt gerade den Havaneser ins Spiel gebracht, ins Gespräch gebracht. In meinem Pöppi ist im Übrigen auch Havaneser mit drin. Mir liegt jetzt natürlich am Herzen, Havaneser und Co., die fallen alle in die FCI-Gruppe 9, also Familienhunde. Mir ist es ganz wichtig, dass aber ganz klar gesagt wird, diese Hunde haben vielleicht nicht die gleichen Bedürfnisse wie ein Kelpie, aber diese Hunde haben Bedürfnisse.
Ja,
Diese
aber diese
Bedürfnisse müssen ernst genommen werden. Entschuldigung, das liegt mir jetzt halt echt nur am Herzen,
total.
dass ich sage, liebe Leute, nur weil da Familienhund draufsteht, heißt das nicht, der Hund hat keine Ansprüche. Der Hund hat Ansprüche, aber vielleicht andere. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Havaneser hinter einem Reh hergeht, die gibt es. Die gibt es vielleicht nicht ganz so oft. Ne? Da kommen wir wieder darauf zu sprechen, dass jeder Hund komplett ein individueller Hund ist, ein Individuum, dass es so definitiv kein zweites Mal mehr gibt. Und wenn ein Havaneser dann, einer unter 100, doch die Jagdpassion hat und man genau diesen Hund hat, ja, dann hat man halt einen Havaneser mit Jagdpassion.
Genau.
Dann ist das so, dann hat
Ja.
man sich das tatsächlich dummerweise so nicht ausgesucht, aber dann sollte man versuchen, das Beste draus zu machen. Das lag mir jetzt nur am Herzen, nur weil Familienhund da steht, ne, dass die Hunde haben
Ja.
auch, sind
Na klar.
in anderer Art sind das
Ja,
Arbeitshunde. Die
aber
wollen anders
hat
ausgebildet
da meistens nicht so die Probleme mit auf Bewegungsreize so krass reagieren und die bleiben auch leichter in der Nähe, ne? Also haben nicht so einen hohen Arbeitsradius, nicht so einen ganz krassen Bewegungsdrang. Also na klar, die laufen auch, aber das ist alles dichter dran und die sind halt wirklich gut trainierbar, also finde ich wirklich. Und wenn man einen Hund haben möchte, den man auch mit ins Restaurant nehmen kann und so weiter. ist auch die Größe gut. Also die kriegt man halt auch gut unter den Tisch. Und das sollte man ja alles überlegen, ne? Also immer dieses, der soll ja immer überall mit hinkommen. Warum? Warum muss der das?
Ja, nein, aber warum muss der das, ist sicherlich eine berechtigte Frage. Und bei uns sind auch die Doggen mit ins Restaurant gekommen. Ja. Aber das war halt schon eine logistische Herausforderung. Genau. Weil 85 Kilo Hund mal drei, oh, ja, hast du eben mal nicht so einfach irgendwo mitgenommen. Und ich stehe dazu. Mittlerweile haben wir ja nur noch kleine Hunde. Pöppi 17 Kilo, Netti deutsch kurzer, aus der französischen Tötungsstation. Ja, das heißt, dieser Hund ist auch nur hier, weil die sonst gar nicht mehr hier auf dieser Erde wäre. Wunderbare kleine Maus, 30 Kilo, also auch ein Klacks gegen eine Dogge. Und für mich steht fest, zukünftig nur noch einen Hund, keine zwei Hunde mehr. Und wahrscheinlich auch so im 20-Kilo-Bereich. Ja, also Leben heißt Lernen, ne? Das ist ja so mein Motto. Also ja. Man macht immer das Beste daraus. Und erstmal war das ja bis hierhin schon ein super, super informatives Gespräch. Jetzt habe ich natürlich, wie sagt man, ich glaube, Gretchenfrage nennt man das, die Gretchenfrage. Gibt es denn überhaupt den idealen Familienhund, jetzt mal komplett losgelöst, welche Rasse, welcher Arbeitstyp, gibt es einen idealen Familienhund?
Also nach meiner Meinung nicht, nein. Finde ich nicht. Also weil man eben alles haben kann und es muss zusammenpassen. Und wenn es nicht zusammenpasst, dann ist der einfachste Hund eine Katastrophe bei den falschen Leuten oder der falsche Hund bei den richtigen Leuten oder wie auch immer. Das muss einfach passen. Man muss das mögen, was sein Hund mag und sich das gut überlegen. Aber man sollte sich vor allen Dingen eben auch überlegen, ob man es festhalten kann, das, was du gerade sagtest. Ja, das ist halt, der netteste Hund zieht halt mal an der Leine. Und das muss man festhalten können. Die haben echt Kraft. Und je älter man wird, desto mehr Gebrechen hat man.
Ja, ne, also ich glaube, die können das Vierfache ihres Körpergewichtes auf ebener Strecke. Das heißt, selbst ein 20-Kilo-Hund kann eine 80-Kilo-Person lockerflockig umreißen, wenn ich komplett nicht darauf gefasst bin.
Genau.
Punkt.
Genau.
Ja, und ich denke, das, was du sagtest, also ich stehe dazu, ne? Das ist jetzt vielleicht alles so ein bisschen esoterisch, aber wenn man sich einen Hund aussucht, irgendwie fühlt man, ob es passt oder ob es nicht passt. Und es ist nicht schlimm, wenn es nicht passt, weil dann sage ich, das ist ein ganz zauberhafter Hund, aber wir zwei passen nicht zusammen. Genau. Ja, das ist überhaupt nicht, ich bin für den Hund nicht geeignet, der Hund ist für mich nicht geeignet. Nein, es ist wie du auch schon sagtest, es ist wie in einer Beziehung. Das ist ja ein netter Mann, den meine Freundin da hat. Mehr nicht. Punkt. Mein Mann ist anders. Und das ist auch gut so. Das ist gut so. Und es ist wahrscheinlich auch im Familienleben mit Hund mal so, dass man mal gute und mal schlechte Tage hat. Und auch das ist völlig normal. Es kann nicht überall nur die Sonne scheinen. Dann wären wir in der Wüste und wären über kürzeste Zeit verdurstet. Aber man sollte halt immer möglichst das Beste für den Hund daraus machen, weil du sagtest auch ganz klar, der Hund hat sich das nicht ausgesucht, dass er bei uns wohnt. Der kann nicht mit 18 den Schlüssel nehmen und sagen, Mama, ich bin dann mal weg. Nee. Ja, der ist auf Gedeih und Verderb auf uns angewiesen. Ich glaube, es gibt kein anderes Tier, was so von unserem Gutdünken abhängig ist wie der Hund. Der kann nicht mal zur Toilette gehen, wenn wir nicht die Tür aufmachen.
Ja.
Ja, so, also der kriegt da das Futter von uns vorgegeben, der kriegt vorgegeben, wann wir spazieren gehen, wo wir spazieren gehen, was für eine Beschäftigung wir machen. Da sollten wir uns als Hundefreund doch auch mal an die eigene Nase packen und sagen, und ich möchte dir ein schönes und bereicherndes Leben, nochmal, wie gesagt, Stichwort Enrichment, bieten. Ja. Was ich auch mitnehme aus dem Gespräch ist tatsächlich, es kann passieren, dass es nicht klappt. Das ist traurig, da will ich überhaupt nicht das verschönigen, aber dann sollte man auch aus der Situation versuchen, das Beste zu machen. Es werden auch Ehen nach 25 Jahren geschieden, habe ich mir sagen lassen. ja, dann ist das so. Aber man versucht erstmal das Beste daraus zu machen. Und der ideale Hund ist, glaube ich, tatsächlich der Hund, der ideal zu mir passt und zu dem ich ideal passe. Das heißt, wenn ich mich einlasse auf die Bedürfnisse, die dieser Hund mitbringt. Und ganz zum Schluss vielleicht noch, das ändert sich über das Leben. Die Bedürfnisse ändern sich. Ja, total. Ein alter Hund hat andere Bedürfnisse als ein Welpe, als ein Hund, dessen Hirn gerade wegen Umbauarbeiten in der Pubertät geschlossen ist, als ein erwachsener Hund. Das heißt, ich sollte mich darauf einlassen und meinen Hund so gut kennen, dass ich weiß, was gefällt ihm denn jetzt? Also das erstmal an dieser Stelle, das war ein super, super tolles Gespräch. Du weißt, ich frage ja immer, hast du einen Keks für mich? Hast du vielleicht einen Keks?
Ja, ich habe
das gebacken. Das war so schön. Da möchte ich doch gerne einen Keks. Klick und lecker. Hast du vielleicht einen Keks? Nicht für mich, liebe Silvia, aber für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer da draußen?
Na klar, vielen, vielen Dank. Ich habe ja mit dem Gerd Schreiber zusammen die Online-Hundeschule Dog Geeks gegründet, so irgendwann Ende letzten Jahres. Und da sind wir gerade dabei, dass das immer mehr wird, wir immer mehr Angebote haben. Und da möchten wir einen 20% Rabatt auf das Begegnungstrainings-Webinar, auf die Aufzeichnung, als Keks hinterlassen. Also du kriegst einen Rabattcode und den können die HörerInnen gerne einlösen, wenn sie das Webinar sehen möchten.
Das heißt, ich werde das auf jeden Fall unter dem Video verlinken. Mhm. Silvia, meine Abschlussfrage, die ich immer stelle, liegt dir jetzt noch was am Herzen, wo du sagst, das möchte ich gerne als Anregung mitgeben, zum Nachdenken mitgeben, ein Statement, irgendwas, wo du sagst, die 30 Sekunden gehören jetzt mir und das möchte ich gerne noch loswerden.
Ja, dass man einfach wirklich drüber nachdenkt, gerade wenn einem manchmal Züchter sagen, dieser Hund passt nicht zu Ihnen, da wirklich drüber nachdenken. Ich habe das immer wieder und dann wird zum nächsten Züchter gegangen und dann kriegt man den. Und dann sagen mir die Kunden, wir hätten mal auf den ersten hören sollen, das war der bessere. Das ist manchmal so. Das sind dann wirklich Menschen, die... denen die Hunde wirklich am Herzen liegen und die ihre Rasse kennen und die das ganz gut einschätzen können. Und wenn das jemand sagt, dann nicht, das ist eine blöde Kuh, die gönnt mir das nicht und ich kann das schon, sondern das hat manchmal Gründe und das sind nicht immer schlechte Gründe. Und das sollte man dann mal ernst nehmen. Ja. Und eben verantwortungsbewusst handeln. Und wenn es schief geht, dann ist Tierheim nicht die Option, sondern dann hat man die Verantwortung für seinen Hund. Punkt.
Liebe Silvia, ein schöneres Schlusswort hätte ich mir jetzt tatsächlich nicht denken können. An dieser Stelle ganz, ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast und vielleicht sehen wir uns ja nochmal zu einem anderen Interview. Ich würde mich freuen.
Na, das hoffe ich doch gern. Also vielen Dank für die Einladung und wir wollten ja auch nochmal eine Rückrunde bei den Geeks machen, nicht?
Gerne. Das machen wir, Liebes. Und an dieser Stelle jetzt erstmal herzlichen Dank und ganz liebe Grüße vom Süden Deutschlands in den hohen Norden.
Vielen, vielen Dank und danke für die Einladung. Hat riesig Spaß gemacht.